9.4.24, Israel im Krieg, Tag 186. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat vor wenigen Momenten gesagt, es gäbe keine Hinweise, beziehungsweise die USA haben keine Hinweise gesehen, dass Israel einen Genozid begangen haben soll im Gazastreifen. Das ist wichtig, dass Lloyd Austin das sagt, auch wenn viele von euch, die mir hier zuhören, natürlich wissen, dass das Unfug ist, so etwas Israel anzuhängen. Ich weiß das sowieso. Das ist eine ganz klare Täter-Opfer-Umkehr, die bewusst seit vielen Monaten gemacht wird, um natürlich mehr und mehr Druck auf Israel auszuüben, um uns handlungsunfähig zu machen. Mit anderen Worten, uns Handschellen anzulegen, um auch einen weiteren 7. Oktober dann auch schon in die Wege leiten zu können. Das ist eine wirklich sehr, sehr perfide Vorgehensweise der Terroristen und ihrer Unterstützer, auch in der westlichen demokratischen Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass ein Mann des Ranges des Verteidigungsministers der USA das offen sagt. Weil nachdem das jetzt so ganz klar gesagt wurde, steht sein Wort, nicht das Wort Israels, nicht das Wort von Ariel Shalikar oder jemand von euch, sondern jede Organisation, jeder News-Channel oder jeder Influencer, der jetzt etwas anderes behaupten sollte, sein Wort oder ihr Wort steht dem Wort des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin gegenüber. Ihr habt mitbekommen, in den letzten Tagen wurde ich auch immer wieder, jetzt auch in Österreich, immer wieder gefragt, was hat es auf sich mit dem Rückzug aus Khan Yunis. Ihr wisst, in den letzten Monaten hat die israelische Armee den Schwerpunkt des Einsatzes in der Stadt Khan Yunis gehabt, nadelstichartig natürlich auch in anderen Gebieten im Gazastreifen zugeschlagen, das beste Beispiel Shifa in Gaza City, auch in Jabalia, aber Khan Yunis war der Hotspot, Khan Yunis ist die Terrorzentrale gewesen der letzten Monate und weil wir in Khan Yunis uns sehr gut vorgearbeitet haben und dort die große militärische Operation, sage ich jetzt mal, abgeschlossen haben. Und die große militärische Operation der letzten Monate in Khan Yunis war natürlich, die Hamas-Bataillone von Khan Yunis in die Knie zwingen. Entweder sie ergeben sich oder sie werden im Nahkampf getötet. Genau das war der Fall. Sehr viel der Terrorinfrastruktur natürlich zerstört. Ein Großteil von Khan Yunis ist nicht mehr bewohnbar, soweit ich weiß, weil Khan Yunis, und das habe ich auch schon direkt einen Monat nach Kriegsausbruch auch in diesem Podcast immer wieder gesagt, Khan Yunis ist nicht nur eine Stadt, sondern Khan Yunis ist die Terrorhochburg der Hamas im Gazastreifen. Und als solches hat die Hamas sich dort überall embedded, infiltriert, jedes zivile Objekt natürlich dort für seine Zwecke benutzt. Und auch vor 2-3 Monaten, als die israelische Armee immer stärker in Khan Yunis angefangen hat vorzugehen, habe ich hier auch in diesem Podcast, für diejenigen, die vor 2-3 Monaten noch nicht eingeschaltet haben, immer wieder habe ich gesagt, wenn in Gaza City aus jedem dritten Haus geschossen wird oder man potenziell aus jedem dritten Haus oder jedem zweiten Haus beschossen werden kann, in Khan Yunis nicht nur, dass man aus jedem Haus beschossen werden kann, sondern aus jedem Fenster. Das ist Khan Yunis und deshalb hat der Kampf sich dort 2-3 Monate fortgesetzt. Jetzt sind wir in einer neuen Phase, wo dieser massive Kampf, der massive Kampf nicht mehr so stattfinden wird wie die letzten Monate. Wie gesagt, weil wir unsere groben Ziele erreicht haben, unabhängig natürlich von der Geiselbefreiung, die leider in Khan Yunis nicht erfolgreich war. Da müssen wir noch ein Stück weit Geduld haben, mit der Hoffnung, dass wir bald gute Nachrichten bekommen werden. Aber die grobe Terrorinfrastruktur und die Terrorbataillone der Hamas, die sind größtenteils in die Knie gezwungen bzw. eliminiert bzw. zerstört. Und was wir jetzt in Sachen Khan Yunis machen werden, ist ungefähr, was wir auch in Sachen Gaza City gemacht haben. dass wir uns ein Stück weit zurückziehen, uns neu formieren, aber Truppen nach wie vor, insbesondere der Nachal-Brigade, aber auch andere Truppen, nach wie vor im Gazastreifen stationiert sein werden, positioniert sein werden, insbesondere im zentralen Gazastreifen zwischen dem Mittelmeer und der Gaza-Israel-Grenze auf einer Linie, von wo aus man dann jederzeit, wenn es geheimdienstliche Erkenntnisse gibt, im nördlichen Gazastreifen oder im südlichen Gazastreifen, an jedem Ort im Gazastreifen, über die Nacht oder über den Tag mit einer Kommandoeinheit dann einen Zugriff vornehmen kann. Wie gesagt, je nachdem, wo sich die Terroristen versuchen werden, neu zu formieren, aus welchen Terrortunneln sie eventuell nach längerer Zeit sich trauen werden, emporzukommen, um dann eventuell in einer Kommandoaktion dann den Preis für ihre kriminellen Taten, für ihre menschenverachtenden Taten der letzten Monate insbesondere und überhaupt darüber hinaus zu bezahlen. Halbes Jahr Krieg, 6 Monate Bilanz, werde ich immer wieder gefragt. Du, Arie, was sagst du, was ist der Stand der Dinge? Seid ihr als israelisches Militär und überhaupt als Israel, seid ihr zufrieden, wenn man jetzt so eine Art Bilanz ziehen könnte? Und daraufhin habe ich eine ganz, ganz klare Antwort. Es ist so, als wenn man ein halbes und ein volles Glas vor sich hat. Das heißt, ein halb volles Glas und ein halb leeres Glas. Und das halbleere Glas, das ist offensichtlich. Und zwar die Geiseln, die nach wie vor leider immerhin 133 Menschen, wovon wir ausgehen, dass ein Großteil noch am Leben ist, befindet sich nach wie vor in den Händen der Terroristen. Und das ist ein riesiger Punkt, der im halbleeren Glas zu finden ist. Und ein weiterer Punkt, der natürlich zentral ist, ist, dass Yihya Sinwar noch nicht erwischt wurde und auch Mohammad Def nicht. Und es war ungefähr so, als würde man 1945 schreiben und immer noch nicht Himmler und Hitler erwischt hat, beziehungsweise sie noch keinen Selbstmord begangen haben oder auf irgendeine andere Weise von uns gegangen sind. Weil solange das nicht passiert, stellt euch selber ein Deutschland nach 1945 vor, in dem Hitler noch leben würde. Oder ein Gazastreifen nach diesem Krieg, in dem Yihya Sinwar noch leben wird. Das würde an Symbolik hochproblematisch sein, weil wir natürlich als eines unserer Hauptziele immer wieder gesagt haben, dass wir die Hamas zerstören werden, und das bedeutet auch, dass wir ihre Führung aus diesem Leben verbannen werden. Und Yihya Sinwar ist dann natürlich die erste Zielscheibe, auf die wir es insbesondere abgesehen haben, aber nicht nur. Das halbvolle Glas ist aber, dass jeder Tag, der vergeht, das kriegt man oft nicht so mit, aber jeder Tag, der vergeht, ist auch ein schlechter Tag für die Terroristen, weil wir uns immer weiter vorkämpfen. So wie wir Khan Yunis eingenommen haben, kann man sagen, und dort die Terrorbataillone der Hamas, des islamischen Dschihads in die Knie gezwungen haben, so haben wir den Kesselzugriff gemacht im Schieferkrankenhaus, wo wir hunderte Terroristen entweder festgenommen haben oder eliminiert haben. Und dasselbe wird in den nächsten Wochen und Monaten, solange es andauern mag, weiter passieren. Wenn wir schon beim Schiefer Krankenhaus sind, da wisst ihr, für diejenigen, die Nachrichten verfolgen und auch mir hier zuhören, es waren ungefähr 500 Mitglieder der Hamas und des islamischen Dschihad, die in diesem Krankenhauskomplex festgenommen wurden. Darüber hinaus noch weitere 500 Terrorverdächtige, die verhört werden, und darüber hinaus noch 200 Terroristen, die im Nahkampf im Krankenhausgebiet und drumherum im Nahkampf mit den israelischen Soldaten getötet wurden. Einer derjenigen, die wir im Krankenhaus festgenommen haben, war und ist Tariq Salami Otta Abu Shulf. Er ist einer der Sprecher des islamischen Dschihad. Der islamische Dschihad kämpft Seite an Seite mit der Hamas, ist die zweitgrößte Terrororganisation im Gazastreifen. Man kann sich sagen, es sind zwei parallel laufende Zweige, die jetzt seit dem 7. Oktober insbesondere gemeinsame Sachen machen und dort auch in vielen Stellen, von wo aus sie kämpfen, Seite an Seite kämpfen, so wie zum Beispiel im Schieferkrankenhaus. Und im Verhör hat Abu Schulf, ein Sprecher, wie gesagt, des Islamischen Dschihad, sehr viel Informationen preisgegeben. Unter anderem hat er zugegeben und erklärt, wie Terroristen Krankenwagen für ihre Zwecke benutzen und missbrauchen. Er hat unter anderem erklärt, wie und überhaupt warum Terroristen jedes Krankenhaus im Gazastreifen benutzen und für ihre Zwecke missbrauchen. Er hat uns Informationen gegeben zu der Zusammenarbeit zwischen der Hamas-Terrororganisation und der Islamischen Dschihad-Terrororganisation, insbesondere im Bereich der Weltmedien. Wie sie die Weltmedien anlügen können, alle möglichen Propaganda-Dinge in die Welt verbreiten sollten, um natürlich den Druck auf Israel zu erhöhen. Und eine der Dinge, die er da zugegeben hat, ist, dass ungefähr 2-3 Wochen nach Kriegsausbruch der Zwischenfall, denke die meisten von euch können sich daran erinnern, im Al-Ali-Krankenhaus in Khan Yunis im Süden, wo angeblich Israel einen Luftschlag ausgeführt hat, so haben es die Medien direkt ohne zu überprüfen gebracht, weil sie sich natürlich auf die Angaben der Terroristen im Gazastreifen beziehungsweise dem Gesundheitsministerium, das der Hamas unterstellt ist, weil man sich auf sie verlassen hat, und sie haben weitergegeben, dass ein israelischer Luftschlag in einem Krankenhaus, dem Al-Ali-Krankenhaus, hunderte Patienten, hunderte Zivilisten, hunderte arme Palästinenser das Leben gekostet hat, sie getötet habe, und dass das aufs Schärfste zu verurteilen sei. BBC ganz vorne mit dabei und sehr viele andere Kanäle und Zeitungen und Radiosender haben das sofort als Breaking News gebracht. Und in einigen dieser Schlagzeilen hieß es tatsächlich, Israel greift Krankenhaus an, und in der Unterzeile dann 500 tote Palästinenser. Ja. Kurze Zeit darauf hat natürlich die israelische Seite alles daran gesetzt, da zu checken und zu überprüfen, ob das denn wahr ist, dass die israelische Armee eventuell hier einen Fehler begangen hat oder wie es denn dazu gekommen ist überhaupt. Und die internen Untersucher haben sehr schnell zum Vorschein gebracht, dass nicht wir, das heißt die israelische Luftwaffe, dort angegriffen hat, sondern es eine fehlgezündete palästinensische Rakete des Islamischen Dschihad war. Und über die verschiedenen Beweismaterialien, die vor mehreren Monaten, als dieser Fall publik gemacht wurde, ist dann offengelegt worden, wie es tatsächlich eine palästinensische fehlgezündete Rakete war, die nicht im Krankenhaus, sondern vor dem Krankenhaus auf einem Parkplatz eingekracht ist und dort nicht irgendwie 500 oder 800 Menschen getötet hat, sondern einige Dutzend verletzt hat, eventuell auch einige getötet hat. Und auch dieser Fall, wie viele andere Fälle, das haben sie sich natürlich zu Nutzen gemacht, um der Welt erstmal eine Lüge zu erzählen und in dieser Lüge natürlich Israel für den Tod von armen, unschuldigen Palästinensern die Schuld zu geben. Und leider haben in vielen dieser Fälle die Weltmedien, auch westliche Medien, auch deutsche Medien, da leider das Spiel der Terroristen mitgespielt. Das ist sehr, sehr bitter. Er hat darüber berichtet. Wir lernen daraus. Und ich hoffe, dass auch einige der Medienvertreter, die mir hier eventuell zuhören oder meinen Social-Media-Kanälen followen, sich das angucken. Es ist ein 8-minütiges Interview, ungefähr 8 Minuten auf Arabisch mit Untertitel. Sollte man sich definitiv angucken, um zu verstehen, mit wem man es zu tun hat, wie die Propagandaabteilung der radikal-islamistischen Terroristen arbeitet. Einer der Punkte, die er auch erklärt hat, war, wie die Terroristen von Anfang an alles dran gesetzt haben, die Wut der Menschen auf Israel fokussiert zu halten, anstelle die Unfähigkeit der Terrororganisation, die ja im Endeffekt, die Hamas ist ja nicht nur irgendeine Terrororganisation, sondern sie ist ja eigentlich auch die Regierung im Gazastreifen seit 2007. 2006 wurde sie ja von der Mehrheit der Menschen dort im Gazastreifen gewählt. Und deshalb wissen sie natürlich, dass die Wut der Menschen über die Misere, da muss man natürlich gucken, dass die Wut felsenfest in Richtung Israel gelenkt bleibt und nicht irgendwann umschlägt Richtung Hamas und islamische Dschihad-Führung, die natürlich alles daran gesetzt haben, alle Ressourcen in den letzten Jahren, statt in die eigene Bevölkerung zu investieren, wurde alles in die Terrorinfrastruktur gesteckt. 400, 500 Kilometer an Terrortunnel kommen nicht einfach so von heute auf morgen gebaut. Und so viele Raketenabschussrampen und Raketen, die kommen auch nicht einfach mal so umsonst um die Ecke. Und all diese Terroristen, besonders die bewaffneten Terroristen und auch die zivile Administration der Hamas müssen ja auch bezahlt werden. Und die werden teilweise sehr gut bezahlt, insbesondere die Familien, die sich mit dem Terrortunnelbau beschäftigen, die werden sehr gut entlohnt. Und all dieses Geld ist im Endeffekt in die Terrorinfrastruktur und an Terroristen geflossen. Nicht wenige der Terroristen haben ein dickes Konto im Ausland. Und da weiß man natürlich, dass im Endeffekt es eventuell Teile der Bevölkerung im Gazastreifen gibt, die irgendwann sich eventuell die Frage stellen, ja, was ist jetzt? Wieso werde ich hier meinem Schicksal überlassen, während die Terroristen all ihr Geld unter anderem in Terrortunnel gesteckt haben, wo sie selber sich jetzt befinden, ich aber nicht rein darf als Bewohner des Gazastreifens? Also haben die Hamas und der Islamische Dschihad alles daran gesetzt, natürlich Israel jeden Tag für alles schuldig zu machen, sowohl in der Weltöffentlichkeit, aber auch nach innen, in den Gazastreifen hinein. Mein Freund und Kollege Oberstleutnant Peter Lerner hat auf Twitter heute auch etwas Interessantes geschrieben, was ich euch ganz kurz zusammenfassen möchte. Er hat geschrieben, dass die Terroristen die Medien als ihren Iron Dome benutzen, um Israel davon abzuhalten, unsere Ziele zu erreichen, indem sie die Köpfe der Menschen, insbesondere im Westen, aber auch in der arabisch-muslimischen Welt, manipulieren. Und das mit dem Iron Dome ist interessant, weil tatsächlich viele Medien im Einsatz sind, ganz vorne natürlich als Sprachrohr der Hamas, Al Jazeera muss ich niemandem hier erklären, aber sonst auch sehr viele arabische, türkische, persischsprachige Medien, die den ganzen Tag das Leid der Palästinenser, ob das jetzt Pollywood ist oder nicht, das den ganzen Tag laufen lassen und dort niemals gesagt wird, dass die palästinensische Führung schuld daran ist, dass die palästinensischen Terroristen schuld daran sind und eventuell auch palästinensische Zivilisten schuld an der Misere sind, weil sie die Hamas-Terrorregierung 2006 gewählt haben und weil sie am 7. Oktober Mittäter waren. Die über die Grenze kamen, Tausende von Zivilisten, die an dem Mordanschlag des 7. Oktober teilgenommen haben. Das Interview mit Abu Schulf, dem Sprecher, einem der Sprecher des Islamischen Dschihad, haben wir natürlich auch sehr vielen Medien weitergeleitet, mit der Bitte, da ein Auge raufzuwerfen und eventuell es zu veröffentlichen, weil wir natürlich der Annahme sind, dass die Welt das wissen sollte. Doch die Medien haben sich geweigert, das Verhör zu veröffentlichen aus rechtlichen Gründen. Ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits jedoch haben wir hier Informationen, die da gesagt werden und freigegeben werden, die meiner Meinung nach, ich persönlich als Ari, ich denke, es ist das Recht der Menschen auf der Welt, sich natürlich ein grobes und breites Bild zu machen über die Situation in diesem Krieg, und wenn ein Verhör gewisse Informationen an den Tag legt, dann sollte man das eventuell dann auch dem Zuschauer, dem Zuhörer präsentieren. Er oder sie kann ja danach immer noch entscheiden, ob er das okay findet, ob er dem Verhör glaubt, ob er im Gefühl hat, dass das Informationen sind, die ihm weiterhelfen, die Situation zu verstehen oder eben nicht. Aber dass von vornherein sehr viele Medien bzw. alle Medien sich geweigert haben, diese Sache zu thematisieren, finde ich persönlich hochproblematisch. Ich gehe davon aus, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn israelische irgendjemand auf israelischer Seite gefangen genommen worden wäre, angenommen und dort in irgendeinem Verhör von den Terroristen ABC gesagt hätte und das dann über Al Jazeera oder sonst welche Kanäle in die Welt gesetzt wurde. Ich gehe davon aus, dass sehr viele westliche Medien diese Stories aufgegriffen hätten, diese Verhöre mit den Israelis aufgegriffen hätten und das doch gebracht hätten. Das ist mein persönlicher Eindruck als jemand, der seit sehr vielen Jahren auch Medienerfahrung hat. Ich habe auch mal beim ARD gearbeitet, 3 Jahre. Ich schreibe oder habe vor dem 7. Oktober für mehrere Zeitungen Kolumnen geschrieben, habe Dutzende Freunde und Freundinnen in der Medienwelt in verschiedenen Ländern schreibe auch Bücher. Also man kann sagen, ich habe auch irgendwo ein Stück weit natürlich als langjähriger Sprecher der Armee auch irgendwo Erfahrung gesammelt, nicht wenig, mit internationalen Medien und nehme mir das Recht raus, dann auch, wenn es sein muss, Kritik zu üben. Ich denke, dass das in den Ohren von demokratieliebenden Menschen sollte das okay sein. Gestern Nacht haben wir auch den Chef des Hamas-Notfallbüros in den zentralen Lagern eliminiert. Die zentralen Lager, das ist im Gebiet des zentralen Gazastreifens, Gebiete, zum Beispiel die Orte wie El Burej oder Dir El Balach, habt ihr vielleicht gehört, liegen im zentralen Gazastreifen, nördlich von Khan Yunis, südlich von Gaza City. Und dort hat Hatem al-Rameri den Preis für seine Taten bezahlt und ist mittlerweile auch nicht mehr am Leben. Also ein Terrorist weiter, der Rang und Namen hatte. Wie gesagt, jeder Tag, der vergeht, bringt zum Glück auch Erfolge, kleine Erfolge, viele kleine Erfolge, die sich natürlich mit der Zeit summieren. Wenn wir noch einmal ganz kurz im Gazastreifen bleiben, bei der humanitären Situation, die natürlich auch immer Thema war, kann ich euch die folgende Information auf dem Weg mitgeben, dass gestern die größte Anzahl an Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen hineingelassen wurden, und zwar 419 Lastwagen, die in den Gazastreifen reingelassen wurden, über die Grenze aus Ägypten nach Gaza und Israel nach Gaza. Das ist die größte Anzahl von Lastwagen mit Hilfsgütern seit Kriegsausbruch. Keine kleine Summe, es ist schon beachtlich. Und wir sagen hier in Israel sowieso, dass im Endeffekt wir überhaupt kein Problem haben, hier Wasser und Nahrung in Massen reinzulassen. Von mir aus überflieht, von mir aus heißt von der Meinung der Armee, auch ich, Ariel persönlich, ich habe kein Problem damit, dass so viel Wasser wie möglich im Gazastreifen ist, so viel Nahrung wie möglich. Ich weiß, dass der Downside davon ist, dass die Terroristen natürlich dann auch Nahrung bekommen und auch Wasser bekommen. Doch im Endeffekt muss man die Terroristen gezielt aus dem Weg schaffen und die Zivilisten, soweit es geht, außen vorstehen zu lassen. So wäre es natürlich optimal und wir versuchen unser Bestes. Es ist nie perfekt. Krieg ist unschön, sehr viele Grauzonen, sehr viel Nebel, aber wir bemühen uns. Mit Blick Richtung Libanon dauert der Beschuss natürlich aus dem Libanon durch die Hisbollah an. Ich denke, das ist keine Neuigkeiten für niemanden hier. Wir haben aber auch hier als Reaktion auf den Beschuss haben wir auch dort einen Brigadekommandanten der Eliteeinheit der Hisbollah eliminiert, der Radwan-Einheit. Das ist eine Art ähnliche Einheit wie die Nuchba-Einheit der Hamas im Gazastreifen. Die Radwan-Einheit hat in der Hajir-Region, hat dort einen Mann gehabt, im Rang eines Brigadekommandanten und er hieß Ali Ahmed Hassin und auch er ist gezielt getötet worden. Das heißt, ein weiterer Terrorist, der mit seinem Leben bezahlt hat für seine kriminellen und menschenverachtenden Taten, insbesondere der letzten Monate. Wir haben auch im Norden die Division 146, 146, ist die größte Reservistendivision. Die hatte gestern oder in den letzten Tagen eine Übung, hat sie gestern abgeschlossen. Eine große Übung im Norden des Landes, eine Übung, an der sehr viele verschiedene Sorten und Arten und Farben innerhalb der israelischen Armee daran teilgenommen haben, sowohl Bodentruppen als auch Luftwaffe, als auch Marine. Hinzu kamen noch Einheiten der Polizei und auch der Search- und Rescue-Einheiten des Homefront Commands und so weiter und so fort. Also eine große Übung im Norden. Ich denke, ich muss nicht weiter erklären, warum wir zum jetzigen Zeitpunkt eine so große Übung der größten Reservistendivision im Norden vorgenommen haben und sie gestern beendet haben, weil natürlich mit Blick in die Zukunft wir irgendwann dann auch Ruhe im Norden wieder einbringen müssen. Nach 6 Monaten Beschuss aus dem Libanon, wo die UN mehr oder weniger gar nichts dafür tut, dass die Hisbollah sich hinter den Litani-Fluss, wie im UN-Resolution, im UN-Sicherheitsrat Resolution Nummer 1701 vorgeschrieben war, dass die Hisbollah-Terrormiliz nichts unterhalb des Litani-Flusses zu suchen hat, geschweige denn von dort Israel beschießt. Aber genau das tun sie seit 6 Monaten und die UN tut gar nichts. Niemand tut irgendetwas. Israel wird jeden Tag beschossen. Zwischen 60 und 100.000 Israelis können im Norden nicht in ihren eigenen Wohnungen leben. Es gibt Ortschaften im Norden, die halb zerstört sind. Eine Realität, die Israel nicht weiter so dulden möchte. Und man bereitet sich hier eventuell auf, auch im Norden, auf eine eventuelle neue Phase des Kampfes, des Krieges vor. Mit Blick Richtung Süden, in der Gegend von Eilat, dem Golf von Eilat, haben wir zum ersten Mal das C-Dome. Das C-Dome, also C wie Caesar, Dome wie Iron Dome, Verteidigungssystem eingesetzt, und zwar von einem Sa'ar-6 Kriegsschiff. Das ist ein israelisches Kriegsschiff namens Sa'ar-6. Eine große Fregatte, kann man sagen, in israelischen Verhältnissen. Die eine aus dem Osten einfliegende Drohne auf den Golf von Eilat in der Luft neutralisiert hat. Also man kann sagen, dieses Sea Dome ist eine Art Iron Dome, nicht auf Erde, sondern auf See. Und das war eine erfolgreiche Neutralisierung und wir sehen, dass auch hier der Beschuss, wie gesagt, nicht nur aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon, sondern hier auch aus anderen Orten, Gegenden und Staaten aus dem Osten jetzt auch immer wieder stattfindet. Das sind Drohnen, die eventuell auch wirklich tödlich ihr Ziel erreichen könnten, wenn wir nicht alarmiert sein würden, beziehungsweise wenn wir nicht imstande wären, dem etwas entgegenzusetzen. Zum Schluss eine positive, etwas sehr Positives, Persönliches, was ich euch hier nochmal auf den Weg geben möchte. Ich habe es in meiner Story heute auf Instagram kurz gepostet. Das ist vielleicht nach 6 Monaten Krieg, wenn ich beim Persönlichen bleibe, mein persönlicher Einsatz, das vielleicht das größte Lob, was ich bis jetzt bekommen habe, ist, dass dieser Podcast, dem ihr jetzt gerade zuhört, er wurde tatsächlich nominiert für den diesjährigen Deutschen Podcastpreis. In der Kategorie beste Information. Ich muss ehrlich sein, mir wurde das zugespielt heute von Menschen, von Followern, die mir gezeigt haben, du Ari, schau mal, dein Podcast kommt hier vor in der Liste der Podcasts, die nominiert sind. Es gibt mehrere Kategorien, Dutzende Podcasts, die dort nominiert werden. Und ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, einen deutschen Podcastpreis. Und ich war wirklich baff und wirklich glücklich darüber, dass Menschen, wahrscheinlich auch unter euch eventuell es Zürer und Zürinnen gibt, die diesen Podcast, meinen Podcast, den mir fleißig zuhört, empfohlen habt bzw. nominiert habt und das für den Deutschen Podcastpreis 2024. Auf der Seite dieses Deutschen Podcastpreises einfach mal googeln, kann man dann unter meinem Gesicht, also dem Podcast-Cover, gibt es unten drunter so einen Kasten, wo drauf steht, jetzt abstimmen. Den könnt ihr anklicken und zwar gibt es ein Publikumsvoting, der läuft seit heute, 9.4. bis zum 20.5. Und wenn mein Podcast eurer Meinung nach wirklich gute Informationen liefert, weil er ist der Kategorie beste Information, dann gerne jetzt abstimmen und für diesen Podcast stimmen. Vielen, vielen Dank.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.